kleine Häuser.
Ja, das waren die guten alten Zeiten. Und das wird so schnell nicht wieder geben. Vielleicht manchmal auch ganz gut so. Auf jeden Fall geht's ja weiter im Programm von Radio Frei an diesem wunderbaren sonnigen Samstag. Und zwar mit unserem Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken.
Du stehst auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten Sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder oder. Oder auch El Duderino, falls Ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Sind die beiden wieder ganz entspannt im Studio A und ich versuche gerade Patricks Schrift zu entziffern. Erstmal hallo Patrick.
Hallo Reinhard.
Kann ja mal sagen, wir treffen uns immer 3 Minuten vor Beginn der Sendung, machen uns in Ruhe einen Plan, manchmal sind es auch 4 Minuten vorher, um dann eben zu schauen, welche Filme besprechen wir alles, weil es sind jetzt einige und die Mumie kann ich lesen, The Mummy, Lee Cronin's The Mummy werden wir unter anderem besprechen.
Der Titel, genau.
Dann reden wir über, und jetzt musst du mir helfen. Was?
Na, zum Beispiel hast du einen Film gesehen, der heißt 4-3. Davon habe ich noch gar nichts gehört, aber den werden wir gleich besprechen zum Beispiel.
Den werden wir zuallererst besprechen, da geht es um Trauer, aber auch um Hoffnung, ein wirklich, finde ich, außergewöhnlicher Film. Dann reden wir über Paris Murder Mystery. Das klingt so ein bisschen nach Manhattan Murder Mystery. Das war beim Woody Allen Film. Das ist jetzt ein Film mit Judy Foster in einer französischen Rolle.
Ja, genau. Also viele französische Darsteller spielt auch in Paris titelgebend. Sie spricht ja wohl auch fließend Französisch. Deswegen ist das kein Problem. Davon haben wir im Deutschen nichts. Aber darüber geht es zu sprechen. Und dann gibt es einen Film, der sozusagen gerade das Kino auch rocken wird oder poppen würde, müsste man ja eigentlich ganz genau sein. Ein Film über den größten Popmusiker aller Zeiten, vielleicht sogar der größte Solo-Künstler aller Zeiten, Michael himself Jackson. Darüber gibt es jetzt ein Biopic und ob das wirklich was Neues und Andersartiges ist oder wie doch nur die bekannte Sehgewohnheiten bestätigt bekommen, das werden wir auf jeden Fall auch besprechen.
Also bleibt einfach die nächsten 2 Stunden dran und wir swingen uns ein bisschen ein mit dem ganz jungen Michael Jackson und seinen Jackson 5, I Want You Back. Thank you.
beschwingt starten wir heute in die Sendung, die zwei glorreichen Halunken hier auf Radio Frei. Und das waren die Jackson 5 und wer es schon rausgehört hat, in der Leading-Sänger-Rolle Michael Jackson mit 10, da, aber er hat ja gesagt, er war 8. Kleiner Gag am Rande, auf jeden Fall großartige Musik. Und ich glaube, das war nicht das letzte Stück, das wir heute von Michael Jackson in dieser Sendung spielen, aus gegebenen Anlass, da wollte ich noch einen anderen schieben. Nun kommen wir aber erstmal zu einem anderen Film, einen Film, von dem ich gar nichts gehört habe, eben im Intro schon angesprochen, ein Film über Mathematik, 4-3, 1 ist die Lösung, glaube ich, ich habe nochmal die Finger benutzt. Nein, Reinhard, um was geht es denn bei dem Film 4-3?
Ja, bei den Zahlen können wir ja direkt anfangen. Es geht um 4 Menschen, eine Familie, eine 4-köpfige Familie und 3 von denen sterben durch einen Autounfall, beziehungsweise sie sind mit ihrem VW-Bus unterwegs und sind an einem unbemannten, also an einem Bahnübergang, der keine Schranke hat und fahren darüber und ein Zug kommt und alle 3 sind sofort tot und die einzige Überlebende, 4-3, deswegen ist eben die Mutter, Barbara, und das Ganze hat sie in Österreich zugetragen. Muss ich dazu sagen, wir sagen ja immer so, ob nun wahre Geschichte oder nicht, das geht ja eigentlich um das Thema, aber in dem Fall sage ich jetzt mal, ist es eine wahre Geschichte, weil in Österreich ist das wohl auch eine sehr bekannte Geschichte. Es gibt ja immer so länderspezifische Geschichten, wo die Leute wissen, alles klar. Bei uns gab es ja auch mal bestimmte Entführungsgeschichten, ja, die Familie Dirk Hassert war es in Erfurt. Auf jeden Fall gibt es immer so regionale Geschichten, die bekannt sind und da gehört die eben mit dazu. Und in dem Fall wird eben erzählt, wie es zu dem Unfall kommt. Das ist die Gegenwartsebene, wie die Frau Barbara auch mit der Trauer dann umgehen muss. Und gleichzeitig gibt es sehr, sehr viele Rückblenden eben in der Zeit, wie sie eben ihren Mann Heli kennenlernt. Und das Besondere ist immer, und das ist genau dieser Zwiespalt, mit dem der Film auch zu tun hat, beide, also die beiden Eltern, arbeiten als professionelle Clowns. Also das sind eben die Menschen, die aus therapeutischen Gründen manchmal in Krankenhäuser gehen, auf Kinderhospizstationen, dass die Kinder lächeln. Und sie, die eben professionell arbeiten muss und da eben das Lächeln verkaufen muss, andere Leute zum Lächeln bringen muss, kann plötzlich nicht mehr lächeln. Das ist also alles so, ja, das Konfliktmilieu, in dem der Film stattfindet. Wir können mal einen ganz kleinen Ausschnitt hören und dann kannst du mich gerne weiter löchern mit Fragen.
Da war ein Unfall mit einem Clownbus.
Was, wie ein Unfall? Diese 3 Menschen waren alles andere als perfekt. Aber genau deshalb war das Leben so schön mit ihnen. Liebe Freunde, ich bin am Leben und möchte Teil des ganz normalen Lebens bleiben. Es tut so gut, das Leben in all seinen Facetten zu spüren.
Soweit ein kleiner akustischer Auszug. Mich hat das gleich an erinnert, 3 Farben Blau ist ja Juliette Binoche, die auch ihren Mann und das Kind verliert. Also es ist eine neue Thematik und wo wir auch die trauernde Mutter sehen. Aber ich höre hier so ein bisschen zu sich selbst finden auch raus und vielleicht sogar ein bisschen Optimismus. Ich meine, das Thema ist ja hart, aber ist da auch so ein bisschen was zu erkennen oder ist es denn doch so, dass wir uns suhlen in der Verletztheit unserer Hauptdarstellerin?
Es ist sehr gut von dir erkannt, an dem kurzen Ausschnitt, also Kompliment, genauso ist es. Und ich glaube, das war auch der Ansatz des Regisseurs Adrian Geuginger, dass er eben gesagt hat, natürlich, ich glaube, er hatte selber Respekt vor dem Thema, er ist Österreicher und kennt ja diesen wahren Vorfall und hat sich da laut eigener Aussage, das verstehe ich auch, das nicht angetraut, aber genau das war das Konzept, eben nicht nur einen Film über Trauer zu machen, sondern eben über den Schritt danach immer mitzudenken und das mitzuerzählen, dass man erstmal wieder ins Leben zurückfindet und dass das Leben, und das ist ja mit der härteste Schicksalsschlag, den man sich vorstellen kann, dass man seine Familie verliert, dass man trotzdem weiterleben muss und dann aber auch Gott sei Dank Menschen kennenlernt, um es so zu sagen, die einem dann dabei helfen. Wenn ich das jetzt so erzähle, klingt das alles so, ja, ja, ist schon klar, genau so funktioniert Trauer. Und man muss auch sagen, wenn man eben auch den Trailer hört, denkt man so, ja, ist das jetzt so ein Film, der da so in Klischees auch ein bisschen badet? Mhm. Das ist er, finde ich, nicht. Das wirkt jetzt ein bisschen in der Verdichtung so durch die Musikstücke, die natürlich auch sehr emotionalisierend sind. Aber ich fand den Film wirklich, was das angeht, sehr, sehr klug gemacht, genau diese Balance eben hinzubekommen zwischen absoluter Trauer. Das war für mich auch beim Schauen so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, dass man wirklich dann, also am Ende hat mir jemand auch ein Taschentuch reichen müssen, weil ich keins hatte. Und gleichzeitig konnte man aber auch lachen, weil das muss man auch sagen, das finde ich immer toll, wenn ein Film nicht nur behauptet, lustig zu sein. Es gibt Clown-Szenen in dem Film. Man sieht Robert Stadelhuber, um den auch mal zu nennen, spielt quasi den verstorbenen Ehemann. Den sehen wir ja nur im Rückblenden. Und die Frau, die das überlebt, ist Valerie Pachner. Auch eine sehr gute Schauspielerin. Jedenfalls Robert Stadelhuber in der Szene zu sehen, wo er als Clown agiert. Und ich finde das wirklich witzig, wie er es macht. Also er macht das wirklich super. Und allein das finde ich ganz wichtig, dass man immer wieder diese heitere Momente hat. Und deswegen war die Entscheidung auch gut, den Film nicht einfach chronologisch zu erzählen. Wie lernen sich die beiden kennen? Wie bekommen sie beiden Kinder? Wie passiert dann dieses schreckliche Unglück? Wie geht sie damit um? Sondern, dass wir relativ am Anfang schon das Zugunglück haben und dann in dem Fall immer mit dieser wechselhaften Struktur arbeiten. Einmal Gegenwart, einmal Vergangenheit. Und das sehr geschickt verknüpft ist. Und deswegen bewegen wir uns immer zwischen Trauer und Glück und Hoffnung.
Clowns sind ja meiner Meinung nach auch ein bisschen unterschätzt. Also das ist ja, wenn man es mal genau analysiert, also das ist ja der lustige August, den wir ja alle kennen als Clown. Und es gibt ja viele Clowns, die auch eher so die Traurigkeit der Welt repräsentieren. Sogar viel mehr, wenn man es mal wirklich mythologisch ein bisschen betrachtet, sind die ja auch in unserer Gesellschaft ein bisschen anders entwickelt oder haben einen anderen Ruf, als es eigentlich die ursprüngliche Idee war. Wird damit auch hier gespielt? Also, dass die Mutter muss ja dann wahrscheinlich auch wieder arbeiten gehen und hat dann natürlich wahrscheinlich auch Schwierigkeiten. Das ist jetzt meine Interpretation, du kannst da natürlich gerne drauf eingehen, aber wird das auch schön mit verpackt, weil Traurigkeit kann man unfassbar gut in der Rolle des Clowns auch performen.
Das ist auch mit Thema im Film, also das ist dann, da verrate ich jetzt nicht zu viel, also es wird dann eben auch gezeigt, wie die beiden sich kennenlernen. Ursprünglich war sie kein Clown, sondern nur eben ihr zukünftiger Ehemann Heli, den lernt sie eben in so einer klassischen Straßensituation kennen, Einkaufsstraße, und da macht er seinen Auftritt und dann ist sie so begeistert, dass sie ihn anspricht und sagt, sie würde auch gern, weil sie ist zu dem Zeitpunkt arbeitslos, auch gern sowas machen, und dann bildet er sie aus und dann sind genau solche Themen, da sagt er genau sowas, was du jetzt sagst, ach, dass immer die Traurigkeit eine Rolle spielt und das Clown auch immer nie eine abgeschlossene Rolle ist, also dass du das auch immer weiterentwickelst, dass du so eine Biografie im Hintergrund hast, und da kommt das alles mit vor, und das finde ich, allein die Szenen finde ich großartig, wie man eben sieht, wie sie dann lernt, eben, ich kann jetzt diese ganzen Gerätschaften nicht, dann stehst du wie auf so einem Skateboard, was noch zwei extra Rollen hat und musst das Gleichgewicht halten, also solche Übungen macht sie ja, und das ist sehr schön erzählt, und die Clownsfigur spielt in der Tat dann auch nochmal eine wichtige Rolle.
Hat sich ja auch angeboten, was ist es denn jetzt für eine Art Film, also gehe ich da jetzt raus, weil du sagtest Taschentuch, und am Ende denke ich so, hoffentlich überleben meine ganzen Familienmitglieder, damit ich nie in diese Position komme. Oder ist es schon auch, dass man sagen kann, nee, ich habe hier eine Auseinandersetzung, die mich zwar tief berührt hat, aber doch im Endeffekt dann eher doch zur Philosophie anregt und eher zur Wahrnehmung.
Jetzt hast du ja gleich die ganz großen Worte genommen, wie Philosophie und so weiter.
Des aber Lebens, naja, das bietet sich, also was anderes kann man ja eigentlich auch nicht erwarten. Ich meine, wir folgen einer Identifikationsperson, eindeutig einer weiblichen Figur, also die Mutter der Familie, und das scheint ja wirklich so zu sein, dass sie ja versucht, wieder zurück ins Leben zu kommen, und das kann halt auch ein wundervoller Aha-Moment sein, aber der Weg dorthin kann halt über viele Schicksalsschläge kommen, oder man setzt sich eben damit wirklich auseinander und nimmt mich als Kinopublikum eben auch ernst.
Ja, und der nimmt sein Kinopublikum ernst. Und das muss man natürlich immer sagen, als Beipackzettel geben wir uns gerne mit an die Hand. Wer natürlich jetzt gerade einen Trauerfall hat, da ist es vielleicht nicht die beste Idee,
zu sagen. Oder die bessere.
Oder vielleicht gerade die bessere Idee, sich den Film anzuschauen. Also lasst euch drauf ein auf den Film. Das ist natürlich ein Film, bei dem man berührt ist und der einen, also mich hat er sehr mitgenommen teilweise. Und dann aber, wie gesagt, Gott sei Dank darf man aufatmen. Also insofern, ja, ist es das ja ein Film über Trauer und Hoffnung. Ich kann mich da leider immer nur wiederholen, weil ich habe, wenn ich jetzt gerade noch mal drüber nachdenke, ich fand viele Szenen auch so ehrlich gespielt. Es gibt, das kann ich vielleicht noch mit verraten, weil in dem Teil, in dem sie zurück ins Leben findet, da gibt es nur ein anderes. Ja, sie lernt dann auch einen neuen Mann kennen, das gehört ja auch mit dazu, von Hanno Kofler, richtig gut gespielt. Und da ist es so, wenn wir vorher dabei waren, was ist eigentlich die Clowns Philosophie, Mythologie, die in der Ausbildung eine Rolle spielt, ist dann ein bisschen auch die Frage in dieser Beziehung, ich frage das nicht, wie weit die Beziehung geht zwischen den beiden, ja, ob das jetzt erfolgreich wird oder nicht. Aber dann ist ja auch die Frage, das ist ja auch ein spannendes Thema. Wie geht ein Mensch, in dem Fall Mann, damit um, von Hanno Krufler gespielt, wenn er auf eine Trauernde trifft? Das ist ja auch mal so ein Schamgefühl, ja, ne? Also wenn weiß, da hat jemand gerade was ganz Schlimmes erlebt und ich treffe den das erste Mal danach wieder oder lerne den neu kennen und höre nur übrigens, das ist diese Frau so und so, die hat übrigens gerade ihren Mann verloren. Das macht mich ja befangen. Und diese Befangenheit wird allein in einer Szene, die wird richtig gut gespielt, weil das geht mitunter dann auch in so Peinlichkeit, man will es irgendwie überspielen mit Humor oder gerade umgehen und allein diese Schwierigkeit zu zeigen, finde ich allein dann, da ist der Film schon ziemlich weit vorangeschritten, aber finde ich auch da wieder auch sehr gut dargestellt. Deswegen muss man auch das Drehbuch mal erwähnen von Senat Halibazic. Das ist wirklich auch einfach ein sehr, sehr gutes Drehbuch, 4-3.
Also ein Film auch über Menschlichkeit. Ich gehe mal davon aus, also die Namen, die du jetzt schon genannt hast, dass die alle Schauspielern können. Was ich auch gerade überlegt habe, den hast du ja wahrscheinlich im österreichischen Original geguckt. Ich finde, wenn man die Sprache spricht, von dem Film, den man schaut, finde ich, kommt auch ein besseres Gefühl zum Film einfach auch her. Und gerade das Österreichische, also wir gucken ja auch viele Filme, die aus Österreich kommen, weil die ja auch ein schönes Filmland sind, da merke ich das auch immer. Somit von Reinhard eine Empfehlung, wer sich dem Thema widmen möchte, auch keine Scheu, ich sag mal so, oder auch kein in dem Mut ist, diesen Film zu gucken, der kann sich diesen Film angucken und zwar wo?
Im Lichthaus in Weimar zum Beispiel am Wochenende läuft er jeweils um 17.15 Uhr, aber auch darüber hinaus könnt ihr nochmal nachschauen, lichthaus.info. Wenn ihr jetzt nochmal einen Song aus dem Film, den hört nur ganz leise im Autoradio und das ist auch eine ganz beklemmende Szene, relativ am Anfang, als eben unsere Hauptfigur im Auto sitzt, Barbara, und einen Anruf bekommt von ihrer besten Freundin, dass möglicherweise ihr Clownsbus, also wo eben ihr Mann drin sitzt und ihre Kinder verunglückt ist. Sie weiß aber noch nichts Genaues, sie soll aber ganz schnell erstmal zu der Freundin fahren. Und diese Ungewissheit, sie steht auch gerade im Stau und hört diesen Song, ganz schrecklich, weil man das erkennt, weil man ja die Gewissheit haben will, haben sie jetzt überlebt oder nicht. Und das ist so ein Moment, der sehr tief geht und im Hintergrund kommt von Snow Patrol, Chasing Cars.
Ah ja.
We'll do. If I lay here. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world?
Das ist mein Guilty Pleasure. Ich gebe zu, ich liebe diesen Song von Snow Patrol, Chasing Cars.
Der ist wirklich wundervoll.
Wird vielfach verwendet in verschiedenen Filmen, aber auch Serien wie Grey's Anatomy. Zuletzt aber im Kinofilm 4-3, ein Film über Trauer, aber auch über Hoffnung und die Rückkehr ins Leben mit Valerie Pachner und Robert Stadelober. Und wir haben es schon gesagt, der Film läuft aktuell im Lichthaus in Weimar. Und das Schöne ist, Patrick, wenn wir unsere Sendung haben, wir können ja nie ganz genau bestimmen, welche Filme wir alles besprechen. Erstmal, wenn ich nicht wissen, welche sehen wir tatsächlich, und dann wissen wir auch nicht die Reihenfolge, wie die Verleiher dann sagen, kommen Sie ins Kino. Aber wir haben ja immer die unterschiedlichen Genres. Nach einem jetzt relativ traurigen Film kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Genre, was aber auch schon verschieden interpretiert wurde, zu einem Stoff, das ist eigentlich ein originaler Kinostoff, also nicht auf einem Buch oder so basierend.
Genau.
Ein sehr alter Stoff, und zwar ursprünglich das erste Mal 1932 verfilmt, Die Mumie, damals von Karl Freund, ein ursprünglich deutscher Kameramann, bei Metropolis Kameramann gemacht. Und dann eben nach Hollywood gegangen und eben Die Mumie gedreht. Und die Älteren und auch Jüngeren werden sich erinnern, dass Die Mumie dann immer wieder mal verfilmt wurde, aber auch eine komödiantische Variante sehr erfolgreich gewesen ist.
Action-komödiantisch, genau.
Action-komödiantisch im Stil eigentlich von Indiana Jones wurde es immer verglichen.
Abenteuerfilm.
Das war um die Jahrtausendwende, da gab es dann eben die Filme mit Brandon Fraser. Und nun gibt es einen neuen Die Mumie-Film. Erstmal so ganz allgemein gefragt, geht der jetzt eher in die ernste Richtung wieder, wie der originale Klassiker aus dem Jahr 1932 war, oder hat der doch eher wieder so einen ganz leichten komödiantischen Anstrich?
Da wir Die Mumie ja auch erst vor kurzem im CineStar genießen durften, war das schon die ursprüngliche Geschichte schon auch eher so fremde Welt, so Kairo, und gleichzeitig da sowas Übernatürliches reinzunehmen. Jetzt sind wir aber mittlerweile im Jahre 2026 angekommen, und gerade in den letzten Jahren hat sich der Horrorfilm ja als sehr polyvalent herausgestellt. Es gibt viele Genres, die bedient werden durch dieses Genre. Ja, so könnte man es sagen. Und gerade sowas wie Babadook oder so, oder auch Midsommar, das waren ja alles so Filme, die das Genre neu definiert haben, oder Hereditary, wo man auch schon sagen muss, okay, hier werden ganz neue Wege gegangen. Und man hat mit Lee Cronin eben einen Regisseur genommen, also der hat einfach eine Idee gehabt, und die Idee ist an sich erstmal schon mal ganz cool, und die fängt auch eigentlich ganz toll an, dass wir irgendwie so eine Familie begleiten, und irgendwie stellt sich aber raus, jetzt ist hier was passiert und wir müssen reagieren, und die Eltern gehen in so einen Keller und finden einen riesigen Sarkophag vor, und den mussten sie irgendwie die ganze Zeit betreuen. Hat mich ein bisschen an der Exorzist erinnert. Das ist wie so ein Prolog, der sozusagen entsteht, und wir bekommen dann nachdem die Bedrohung da eben vorbei ist, mehr oder weniger, kriegen wir eine andere Familie vorgestellt, und diese Familie lebt auch in Kairo. Ich weiß gar nicht, ob das Amerikaner oder Engländer sind. Auf jeden Fall leben die dort, und eines der Kinder, die haben zwei Kinder, verschwindet. In Kairo, der rennt noch hinterher und ist ganz toll so gemacht am Zaun, die sind so wie nennt man denn da, so Botschafter in Kairo, deswegen haben wir diese westliche Sichtweise und das Kind ist irgendwie im Gespräch mit jemandem mysteriös und rennt weg und es ist eine schöne Verfolgungsjagdszene auch in Kairo und zeigt uns diese Hilflosigkeit, weil ich würde wahrscheinlich nach einer Minute dich verlieren in Kairo, weil es so wild und auch so atmend ist und da habe ich mir schon gedacht, oh hier ist was Neues, hier werde ich überrascht mit neuen Sehgewohnheiten und ähnliches.
Aber ich muss jetzt mal nachfragen, also das Kind ist dann trotzdem irgendwie besessen? Oder?
Nein, so weit sind wir ja noch gar nicht.
Ach, so
das Kind,
nicht.
Ja. Und das Kind, das eben weggerannt ist, das ist wirklich weg. Und plötzlich gibt es einen Cut 8 Jahre später.
Ah, und jetzt können wir uns mal den Trailer einsetzen. Ne? Das passt ganz gut, da musst du nicht alles nacherzählen.
Und genau, und jetzt kommt der Trailer 8 Jahre später quasi.
Kann ich 2 Stücke Pizza haben?
Nein.
Klar, Schatz.
Nein, du isst nie und nimmer 2 Stücke.
Hallo, Mr. und Mrs. Cannon. Ich bin stellvertretender Missionschef der US-Botschaft. Ihre Tochter Katie wurde gefunden. Sie lebt.
Es ist überaus wichtig, dass Sie sich auf das gefasst machen, was Sie gleich sehen werden. Keine plötzlichen Bewegungen. Keine lauten Geräusche.
Ja, wir sind hier. Wir sind hier.
Sie war 8 Jahre lang verschwunden. Was hat unsere Tochter in einem 3000 Jahre alten Sarkophag gemacht?
Und das ist die sogenannte 64.000-Dollar-Frage. Was hat die Tochter so lange in einem Sarkophag gemacht? Und wir haben schon raus, das war ein Ausschnitt aus der neuesten Variante von Die Mumie, Lee Cronin's The Mummy. Und die gute Nachricht quasi, die Tochter lebt noch. Die schlechte Nachricht ist, irgendwie ist sie ein bisschen anders.
Genau, und das ist auch eines, und hier kann man schön ableiten, warum ich den Film nicht so toll finde. Also der geht 133 Minuten, was ich erstmal gut finde, dass man wirklich sagt, ich erzähle eine Familiengeschichte. Und wenn wir jetzt beide jemanden verloren hätten und plötzlich wäre diese Person wieder da, die man eigentlich so gut kennt, die eigentlich Teil der Familie ist und plötzlich kommt sie wieder und hat sich verändert. Ich meine, wahrscheinlich, wenn wir uns ein Jahr nicht sehen würden, würden wir Veränderungen schon an uns wahrnehmen, aber 8 Jahre und dann noch bei einem Kind ist natürlich besonders. Erstmal ein schöner Ansatz, auch als in dem Film zu sehen. Das Problem ist bloß, dass dieses Kind, also machen wir uns nichts vor, das würdest du nicht mal als dein Kind anerkennen. Es wirkt so, und das ist auch die große Kritik, ist alles irgendwie schon mal da gewesen und alles gesehen. Und dieses Kind wirkt so wie aus der Exorzist. Weißt du?
Ja, so sah das im Trailer auch aus.
Genau, und das war mein Problem, dass ich so, und als ich das schon hatte, ist mir aufgefallen, dass diese ganze tolle Exposition mit jemand kümmert sich um den Sarkophag scheitert. Ein Kind ist 8 Jahre verschwunden. Wie kommt das Kind wieder? Traumatisierung hätte man auch psychologisch angehen können. Und da hat der Film mir zu wenig mit dem Feinstift angesetzt. Und bei der Laufzeit und auch bei dem Cast, die wirklich, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, das sind interessante Leute auch, dass man da einfach gesagt hat, ich mach dann doch wieder nur dieses, oh, die sitzt im Bett und dann hätte wirklich nur, dass Pater Maron noch reinkommt und irgendwie sagt, weiche von mir, Satan. Und das hat mich so gestört. Es war die Stimmung und die Idee war neu, aber die Umsetzung eben nicht. Und das hat mich gestört, weil ich mir dann so gedacht habe, aber das ist doch eine Chance. Ja, seid doch schon den richtigen Weg gegangen. Und ich meine, das Ding hat man ja extra Lee Cronin's The Mummy genannt, damit man sagt, das ist die Handschrift von jemandem einer bekannten Geschichte. Finde ich brillant. Aber dann möchte ich doch auch wirklich eine neue Handschrift haben. Und diese neue Handschrift ist eher so ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Handschriften geworden und hat dadurch vermissen lassen, was die Individualität eben ausmacht. Und hier hätte er ganz eigene Wege gehen können. Und das haben Ari Aster zum Beispiel gemacht oder andere Regisseure. Ich brauche jetzt nicht mehr aufzählen, was die neuen Horrorfilmregisseure sind. Und das ist wirklich schade.
Aber weil du es gerade sagst, Ari Aster, genau, der Midsommar gemacht hat, dann aber doch lieber einen komplett neuen Stoff entwickelt, weil ich habe es ja deswegen eben so aufgezählt, wie oft eigentlich die Mumie schon verfilmt wurde. Wir haben ja ganz vergessen zu erwähnen, die Tom Cruise Neuverfilmung. Ja, man versucht immer, aber trotzdem, wenn wir ganz ehrlich sind, es ist neu, man setzt sie aber in das Boot, eben diesen bekannten Namen, ne? Die Mumie. Damit will man natürlich die Leute erreichen, die Mumie mögen, möglicherweise auch welche erreichen, die denken, das ist jetzt ein neuer Film mit Brendan Fraser oder die den alten Film mögen, wie auch immer. Es geht auch um die Marke. Und das ist nämlich die Antwort, weil wenn sie ehrlich gewesen wären, dann hätten sie lieber eine komplett neue Geschichte, wie es Ari Aster ja zum Beispiel macht, erfunden, als irgendwie ein Gerüst irgendwie drumherum zu bauen und irgendwie neu zu interpretieren. Es führt dann vielleicht sogar eher dazu, dass Leute auch enttäuscht sind, ja, die den klassischen Stoff erwarten und dann denken, das ist ja doch der Exorzist.
Aber was ist denn der klassische Stoff hier eigentlich, ein Film als Vorlage? Und ich meine, selbst wenn man den Brendan Fraser und den Original guckt, sieht man schon ganz große Abweichungen voneinander. Hier, aber was hier zum Beispiel, das kann man vielleicht noch so als leichten Pro-Argument sehen, er hat neue Ideen. Also zum Beispiel, eine Mumie ist ja bandagiert. Hat man eine ganz tolle neue Idee gehabt, wie was Bandagieren eigentlich.
Ja, aber Patrick, eine neue Idee, das
ist. Nein, es sind viele. Also es sind ganz viele.
Fünf neue Ideen.
Ja, aber das Horrorgenre ist immer schon so gewesen, dass man in den Zwischenzeilen die Neuheiten halt hatte. Und man könnte genauso gut über Hereditary herziehen. Also das gewisse sind. Die Frage ist ja, was passiert in den Zwischenräumen? Und wenn man mal auf dem Fantasy Filmfest oder auf den Fantasy Nights gewesen ist, merkt man auch, dass ganz oft Sachen hochgelobt werden, die filmisch gesehen sehr kritisch sind. Ist ja Schema F. Aber der Horrorfilm hat sich nie diesen klassischen Sehgewohnheiten unterworfen, weil er in der Inszenierung immer die Besonderheiten hatte. Aber da gebe ich dir recht, die fehlen hier. Und die sind nicht aussagekräftig genug und deswegen ist es kein guter Film. Und auch nicht im Horrorfilm so viel neues, frisches Blut, wie man immer
das
sagt.
Das ist ja ein ehrliches Fazit von dir, deswegen sagen wir gerne, ja, ich glaube, du hast das gut rausgearbeitet für Leute, die jetzt zuhören, die vielleicht auch das Genre Horrorfilm mögen und vielleicht sich dann auch jeden Horrorfilm anschauen. Die gibt es ja auch, kann man ja auch gerne sagen, dass Lee Cronin's The Mummy hier in Erfurt läuft, im Sinestar, aber genau eben weiß, so ein paar neue Ideen, ja, und man kann den Film gucken und wird sich sicherlich auch nicht langweilen, aber es ist jetzt nichts Herausragendes.
Nein.
So ähnlich wie übrigens auch die Filmmusik, deswegen werden wir sie nur anspielen. Die ist jetzt ganz klassisch. Die ist ganz klassisch Horror. Das wird man merken, dass es Filmmusik ist und da gibt es jetzt ein paar Takte, bevor wir dann über was ganz anderes wieder reden. Irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus Psycho und Die grünen Hornissen, ist aber Filmmusik aus Die Mumie. Ja, ihr hört mich, wenn ihr mich genau kennt, das bin ich, vor ein paar Tagen im Schamprowski.
Und ich freue mich total, dass nach unserer sozusagen 20-tägigen Tour, wo wir gemeinsam durch Deutschland gefahren sind, jeden Tag in einer anderen Stadt, ist es ein bisschen eine liebgewonnene Tradition mir, dass irgendwann ich meine Regisseure, unsere Regisseurinnen, dazu motivieren, dass die auch in unsere heiligen kleinen Hallen kommen, weil das ist nicht nur das Schamprowski, sondern auch die Geschäftsstelle von Rotzrich Cinema. Und darum freue ich mich sehr, dass Alina heute auch gleich extra angefahren ist. Und wir
euch könnt, ich freue mich, dass es so, so voll ist. Es sind noch hier drei Plätze frei.
Ja, es war wirklich gut besucht vor ein paar Tagen und wir hören gerade im Hintergrund die Regisseurin Alina Syranek und gezeigt wurde der Dokumentarfilm Fassaden. Und wir haben deswegen so ein bisschen die Stimmung eingefangen, Patrick, weil auch wir beide haben nochmal die Gelegenheit, in den kommenden Tagen diesen Dokumentarfilm uns anzuschauen. Ich weiß nicht, hast du schon mal von ihm gehört? Wir haben ja hier schon mal ein bisschen drüber berichtet.
Von dir hatte ich gehört, ja. Und ich habe die Empfehlung bekommen, da auch hinzugehen, weil es eine schöne Aktion einfach auch in der Magdeburger Allee war.
Definitiv. Und wir können ja nochmal sagen, es geht um häusliche Gewalt an Frauen. Es geht um Beziehungen, wie Frauen eben in diese Muster von Gewalt auch hineingeraten. Und der Film macht das wirklich auf sehr geschickte Art und Weise. Das werden wir auch gleich dann nochmal hören, dass man jetzt nicht einfach die vier Frauenschicksale in dem Fall hört, sondern dass das zu einer Erzählung verknüpft wird und das dann sehr gut eingelesen wird von der Schauspielerin Sandra Hüller.
Genau.
Wir haben ja auch darüber gesprochen, wie sehr wir Sandra Hüller schätzen und das muss man auch wirklich sagen, wie unterschiedlich sie eben agiert. Das sieht man auch in diesem Jahr zwischen zwischen, ich nenne es jetzt mal, weil es nicht in den Zusammenhang eigentlich gehört, aber am ganz anderen Ende von Fassaden steht ja ein Film wie Der Astronaut. Dann sehen wir sie demnächst in Rose und dann ist sie eben auch dabei, so ein Projekt wie Fassaden mit zu unterstützen.
Ja. Großartig. Also ich finde es auch schön, dass sie diesbezüglich gar nicht so den Spagat irgendwie aufmacht und sagt, ja, ich drehe jetzt nur noch in Frankreich oder in Spanien oder in Amerika, sondern dass sie einfach auch solche Projekte, weil sie hat ja eine schöne Sprechstil oder Sprechart und das für eine Dokumentation zu verwenden als Voice-Over finde ich sehr sympathisch.
Und da du es gerade sagst, wir hören uns gleich einen Ausschnitt aus Fassaden an, da hören wir nämlich Sandra Hüller. Und natürlich muss man auch die Regisseurin, die ganz wichtig ist für diesen Film, die hat die entwickelt, Alida Sönerinek, mit ihr hören wir ein Gespräch mit dem Hinweis auch, das schon mal eintragen. Am Mittwoch kann man sich den Film Fassaden um 18.30 Uhr in der Kunsthalle in Erfurt anschauen, im Rahmen der Ausstellung Women in the Dark, Aufruhr des Schweigens. 18.30 Uhr geht's los, Eintritt ist frei, das sei schon mal erwähnt. Aber jetzt hören wir erstmal einen kurzen Ausschnitt aus Fassaden und dann ein Gespräch mit der Regisseurin Alida Sönerinek.
Wir waren unglaublich ineinander verliebt, wir haben viel gelacht. Und der hat dann aus Holz so Herzen gebaut, so angemalt und darauf geschrieben, ich liebe dich. Er ist dann auch gleich bei mir eingezogen. Und von da an, als ich alles aufgegeben habe, von da an ging's los.
So, ihr merkt schon, ihr hört Straßengeräusche, Straßenbahngeräusche. Wir sind rausgegangen in Erfurt. Neben mir sitzt Alida Sönerinek, Regisseurin des Dokumentarfilms Fassaden. Hallo.
Hallo.
Für die, die deinen Film noch nicht gesehen haben, Fassaden, kommenden Mittwoch läuft er in der Kunsthalle in Erfurt. Vielleicht kannst du mal sagen, was grundsätzlich die Idee war, deine Herangehensweise, weil es ja schon unkonventionell in der Art, wie er erzählt wird.
Ja, schön, dass wir uns widersprechen. Fassaden ist ein Dokumentarfilm, der vielleicht nicht ganz konventionell daherkommt, weil er eine andere Erzählstruktur hat, auch eine andere Gestaltungsform hat. Wir hören eine Geschichte einer betroffenen Frau. Eine sehr persönliche, schockierende Geschichte, ein Erfahrungsbericht, der authentisch ist. Dieser besteht aus vier Geschichten, die ich zu einer verwoben habe, um die Frauen auch zu anonymisieren, aber auch um zu zeigen, dass alle Gewaltbeziehungen nach demselben Muster verlaufen. Und dazu sehen wir eben diese besagten Häuserfassaden, also Standbilder von verschiedensten Häuserfassaden. Und dazu, nicht gleichzeitig, sondern in anderen Kapiteln, ein Tanzpaar. Also es ist Tanz, zeitgenössischer Tanz ist ein großer Bestandteil dieses Films und als dokumentarischer Rahmen gibt es Interviews von ExpertInnen, die in Berufsgruppen arbeiten, die sich mit Betroffenen, die auf Betroffene treffen und eben ein Hilfenetz haben und auch Hilfe leisten können. Und nochmal ganz kurz zu den Fassaden. Es sind nicht nur die Häuserfassaden, sondern auch die Fassaden, die natürlich die Betroffenen aufrechterhalten, über eine sehr, sehr lange Zeit, aber auch die bürgerlichen Fassaden. Ich habe das häufig gehört, gerade in kleineren Orten, bei uns gibt es sowas nicht. Also das sind eben diese Fassaden oder das Verschließen der Augen in sehr vielen Bereichen.
Du hast gesagt, vier Geschichten zusammengeführt. War das von Anfang an dir klar, dass du so vorgehen wirst oder ist dir das erst bewusst geworden, als du auch mit den Leuten geredet hast, dass du das so abstrahieren wirst?
Das war relativ schnell klar, dass ich alle Betroffenen anonymisieren will und muss, einfach um sie zu schützen. Das sind teilweise immer noch Gerichtsverfahren, die laufen, jetzt nach so vielen Jahren. Aber auch, um sie eben zu keinen Individualfällen zu machen. Das sind eben keine Einzelfälle. Es ist eben nicht die Frau, die, weiß ich nicht, 33 ist und blond und langhaarig. Sondern es ist quer durch die Gesellschaft und quer durch alle Alters- und sozialen Schichten. Und um eben die Struktur dahinter zu erzählen und eben keine Einzelfälle, dass man die Frauen eben nicht sieht, nicht sagen kann, die ist alt oder jung oder blond oder dick oder dünn, hat vielleicht einen Dialekt oder eine Migrationsgeschichte, sondern das ist vollkommen losgelöst davon. sondern es ist ein strukturelles Problem, kein individuelles.
Ich habe noch überlegt, ob das vielleicht sogar auch hilfreich war, weil du musst erstmal die Leute finden, vielleicht kanntest du auch welche schon, die bereit waren zu sprechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal auch hilfreich war, wenn man sagt, keine Sorge, du erscheinst, also man wird nicht sehen, dass du es bist, also dass es anonym bleibt, ist ja auch für die Betroffenen selber auch hilfreich gewesen, vielleicht auch hilfreicher für dich, Leute zu finden und Leute zum Reden zu bringen, vielleicht.
Ja, sicherlich, aber das war nie die Frage. Also ich habe nie ansatzweise überlegt, die Frauen in irgendeiner anderen Form zu verfremden. Man hätte sie ja vor irgendeiner Schattenwand stellen können oder die Stimmen verfremden können oder verpixeln, wie auch immer. Aber das stand nie zur Debatte, sondern sie sollten freisprechen, sich Zeit lassen und eben gar nicht in Erscheinung treten. Also auch nicht als Silhouette oder eben gar nicht, auch nicht mit ihrer Stimme. Weil an Stimmen kann man ja einfach sehr viel, Stimme ist ja auch identifizierbar. Oder eben Dialekte, ne? Dass man das in so einer bestimmten Region dann zuschreibt, wo man dann sehr schnell dabei ist zu sagen, ach, dort und dort passiert das, aber von sich selber das einfach so wegschiebt. Und es war relativ früh klar, auch da, als ich gemerkt habe, dass diese Beziehungen alle nach demselben Muster verlaufen, da so eine repräsentative Geschichte zu erzählen.
Bevor wir jetzt gleich auf die Choreografie vom Tanzen kommen, nochmal ein letzter Punkt, weil du gesagt hast, die Stimme, kein Dialekt, und wir hören aber eine Stimme, in dem Fall von der Schauspielerin Sandra Hüller. Jetzt ist Sandra Hüller, zumindest die sich jetzt mit Film beschäftigen, zufällig ziemlich bekannt. Man muss ja sagen, sie macht das wirklich extrem gut. Sie hätte jetzt auch eine unbekanntere Schauspielerin sein können. Trotzdem die Frage, wie kam es zu Sandra Hüller, dass sie auch so bereit war, da mitzumachen bei dem Projekt?
Es war wirklich ganz klassisch, wie man es so macht. Ich habe ihr das Drehbuch geschickt oder ihrer Agentin und auch mit ein paar Zeilen, warum ich sie gerne für dieses Projekt gewinnen möchte. Und ich habe das immer mit ihrer Stimme im Kopf auch geschrieben. Und ich habe mir das sehr gewünscht, dass sie den Frauen ihre Stimme gibt, weil ich mir sicher war, dass sie das unglaublich authentisch sprechen wird, ohne eben zu überdramatisieren oder ohne zu weinerlich zu sein, sondern dass sie diese ganze Bandbreite an inneren Gefühlszuständen, die dann in Worte gefasst werden, sehr authentisch lesen würde. Und das ist auch dann so gekommen und da bin ich sehr froh darüber. Und sie hat es auch wirklich sehr schnell erfasst, wie ich das gerne hätte. Und das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und ja, ich habe mir das sehr gewünscht, dass sie das macht und ich bin sehr froh, dass sie zugesagt hat.
Die andere Ebene, du hast schon gesagt, ist eben diese Tanzchoreografie. Also ich will jetzt gar nicht, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen der Making-of-Teil, aber mich interessiert schon, weil das auch sehr eindringlich war, wie die beiden, einen Tänzer und eine Tänzerin, wie die das dargestellt haben. Haben die da improvisiert? Hattest du da Vorgaben? Also wie ist das entstanden eigentlich?
Ich habe mit dem Choreografen Sebastian Weber zusammengearbeitet. Er hat mit den beiden Tänzern gearbeitet. Ich habe mich mit Sebastian immer sehr intensiv besprochen. Wir haben lange vorher schon gesprochen, worum geht es, was wollen wir zeigen, was wollen wir nicht zeigen, mit welchen Möglichkeiten wollen wir auch spielen und arbeiten, also Möglichkeiten, die der Tanz bietet, und wollten für jedes Kapitel ein eigenes Bild schaffen, also ein Bild einer Beziehung. Und findet alles in einem schwarzen Raum statt. Also wir haben keine Möbel, wir haben keine, die Kostüme verändern sich auch nicht sehr großartig, sondern es sind wirklich diese beiden Tänzer. Und wir haben versucht, mit Ambivalenzen zu arbeiten, also so, die es auch in jeder Beziehung gibt, wo man auch nicht so richtig sofort merkt, dass da was nicht stimmt. Also zum Beispiel ist das eine feste Umarmung oder einen nicht weggehen lassen wollen? Oder ist das ist das noch zärtlich oder ist das schon übergriffig? Also mit diesen Ambivalenzen oder diesen Zwischenräumen haben wir versucht zu arbeiten. Und natürlich dann auch, was visuell sofort begreifbar ist, mit Hierarchien. und mit ja und mit Physis, weil das ist das, was Tanz einfach kann. Es ist sehr direkt und es ist physisch und es ist also für mich zumindest genau das künstlerische Mittel gewesen, um diese Geschichte zu erzählen. Und Sebastian hat, das fand ich auch sehr interessant, es wurde viel improvisiert erstmal, dann wurde das festgehalten und dann eben zu einer Choreografie gebracht. Aber er ist immer sehr technisch vorgegangen. Also nicht inhaltlich, also nicht, dass die Tänzer diesen Text gelesen haben oder Sandras Stimme gehört haben, sondern es ging immer darum, wie agieren und reagieren zwei Körper aufeinander, wenn bestimmte Bewegungsfolgen passieren. Also was muss der Arm tun, wenn der andere Arm da ist und wie kommt man hier aus dieser Umklammerung wieder heraus oder wie komme ich von A nach B ohne entweder sehr, sehr geschmeidig oder eben sehr sehr, sehr technisch, also das waren alles so Aufgabestellungen, wirklich so, wie resonieren Körper und wie wo sind diese Ambivalenzen zu finden, also sehr handwerklich.
Ein Film entsteht ja und dann ist er fertig und dann lässt man ihn ja los hinein in die Welt und in dem Fall warst du ja auf Tour mit dem Film seit Januar, in Halle hat er seinerzeit Premiere, in Erfurt warst du auch schon gewesen und du bist ja zumindest, wenn du bei Filmgesprächen so wie jetzt dabei bist, ist es ja so eine Wechselwirkung mit dem Publikum, was du ja auch direkt mitbekommst. Wahrscheinlich sind da so viele Eindrücke, aber wie ist das also dein Empfinden? Wie haben die Leute reagiert? Wie war das Feedback bislang?
Also ich würde, glaube ich, nicht lügen, wenn ich sage, es war bisher durchweg positiv, aber in unterschiedlicher Hinsicht. Also es gibt ganz viel Dankbarkeit von teilweise von Betroffenen, aber auch von den von Menschen, die in den Arbeitsgruppen, Arbeitsbereichen auch arbeiten, also von Sozialarbeitern, von der Polizei, von der Psychotherapeutin, von den Ärztinnen aus dem medizinischen Bereich, die sagen, danke, dass der Film auch unsere Arbeit sichtbar macht, weil die häufig eben auch im Verborgenen bleibt. Es gibt ganz viel Wut und Empörung und auch so einen inneren Aktionismus, der da bei vielen geweckt wird. Es ist, bei den allermeisten gibt es eine sehr steile Lernkurve, dass sie sagen so, ich dachte, ich wüsste schon viel, aber jetzt verstehe ich, dass es ein System ist, dass es ein Muster ist und dass es ein strukturelles Problem ist. Da auch so ein Bewusstsein dann geschaffen wird für dieses Thema und auch für Betroffene. Und es gibt einfach auch ganz viele Fragen auch. Also, dass wenn Männer im Publikum sitzen, die dann auch sagen, es ist, ich schäme mich und ich finde, wir Männer müssen uns dafür verantwortlich fühlen. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und das, also ich, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ich wünsche mir noch ein paar Zuschauer mehr. Ich höre hin und wieder, dass Menschen Angst vor dem Film haben, dass sie sagen so, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Wenn sie sich dann aber durchgerungen haben und den Film sehen, haben bisher alle gesagt, es hat sich gelohnt und es ist einfach ein schöner Film, ein sehr ästhetischer Film zu einem hässlichen Thema. Also wir reproduzieren keine Gewalt. Wir zeigen keine expliziten Szenen. Das ist wirklich alles hochästhetisch und sehr sinnlich auch. Es ist ein sinnliches Kinoerlebnis, würde ich behaupten. Aber eben mit sehr hässlichem Inhalt. Und da würde ich mir wünschen, dass man sich dem stellt.
Ja, ist ganz gut. Das hören uns vielleicht auch Leute zu. Und da können wir auch sagen, das ist gut, dass du diese Handreichung mitgegeben hast. Also schaut euch den Film an. Also man denkt wahrscheinlich wirklich wegen des Themas so, hui, Respekt und so weiter. Weil jetzt am Mittwoch läuft er dann in der Kunsthalle in Erfurt nochmal abends. Und deswegen unbedingt angucken. Vielleicht auch eine allerletzte Frage zu dir im Allgemeinen. Ich überlege gerade, weil ich jetzt kein neues Kapitel aufmachen will, aber vielleicht die Frage, wie du so an deine Themen kommst. Ich habe dich auch im Vorgespräch gefragt, du hast einen anderen Film gemacht, Ein Haufen Liebe, da geht es um ältere Menschen, die über Liebe erzählen. Also wie du wie du die Themen findest. Ist es Beobachtung? Ist es, weil es ist ja schon, also das Dokumentarische ist ja schon eine besondere Form, ne? Also wie gehst du da vor? Weil jetzt warst du jetzt eine ganze Weile mit Fassaden zum Beispiel beschäftigt. Man entscheidet sich ja auch bewusst für was.
Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal lese ich etwas. Ich lese ein Interview. Ich habe jetzt einen neuen Kurzfilm, der hatte jetzt am Wochenende, letzte Woche Premiere beim Filmfest Dresden. Da war ich mit so einem Tatortreiniger-Team unterwegs und die haben, also die räumen Wohnungen aus, also nicht nur Tatorte, sondern auch Wohnungen von einsam Verstorbenen, die eben niemanden haben oder Familienangehörige nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen und die einfach sehr, sehr einsam waren und dann versterben und häufig auch sehr lange nicht gefunden werden. Und ich finde, das erzählt auch etwas über unsere Gesellschaft und wie tief das soziale Netz hängt. Und da wird eben so eine Wohnung ausgeräumt und zwar komplett. Also so eine Biografie verschwindet für immer und zwar spurlos. Und diese Wohnung wird dann renoviert und da ist sozusagen einzugsfertig für die Nächsten. Und das ist der Lauf der Dinge, ja, aber es ist, also es hat mich schon sehr traurig gemacht, dass so eine Biografie und so ein Leben einfach komplett auf dem Müll landet und da einfach nichts übrig bleibt.
Wie heißt der Film? Das muss ich mal nachfragen, das klingt total interessant.
Unbemerkt verstorben heißt der.
Von dir?
Ja.
Unbemerkt verstorben. Das ist übrigens auch mal so ein Ding bei Kurzfilmen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wie kann man den dann schauen? Also jetzt muss man wahrscheinlich zu Festivals fahren, um den zu sehen, oder?
Genau, also der hatte jetzt letzte Woche Premiere und ich reiche den jetzt ein bei verschiedenen Festivals und dann hoffe ich, dass der ganz gut rumkommt und ja, irgendwann vielleicht beim MDR landet. Die haben ja den Nachtslot Kurzfilm beim MDR und vielleicht wird er da angekauft und da irgendwann mal nachts laufen oder in der Mediathek dann.
Wir merken uns also Unbemerkt verstorben, Alina Cyranek und natürlich Fassaden. Den Film können wir jetzt nochmal schauen, kommt Mittwoch in Erfurt in der Kunsthalle. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht wieder.
Und 18:30 am Mittwoch geht es dann los, könnt ihr Fassaden schauen, Eintritt ist frei in der Kunsthalle am Fischmarkt.
Yeah.
Cats Over Heels, ein sehr, sehr später Song von ABBA aus den frühen 80ern. Und wir haben ihn gespielt hier im Filmmagazin Zwei Glorreiche Lumpen, weil ihr könnt den Song in einem der Mamma Mia Filme hören. Das Musical ist ja verfilmt worden und Mamma Mia könnt ihr jetzt
einen kommen. Der beiden.
Ja, einen der beiden. Ich mag die ja. Es ist ja so ein Guilty Pleasure auch mit Meryl Streep in der Hauptrolle. Und Mamma Mia könnt ihr jetzt kommenden Dienstag, also am 28. April schon um 19.30 Uhr im CineStar sehen. Und zwar beim Cine Stricken. Also da bin ich ja raus. Also Leute,
strickt man denn dabei? Kriegt man denn Materialien gestellt?
Das ist eine gute Frage. Ob die Leute, ich vermute, weil das glaube ich nicht, dass das CineStar sagt, hier habt ihr einen Wollknäuel. Und, aber vielleicht müsst ihr es mal ausprobieren. Vielleicht ist es sogar so, muss man mal nachfragen. Aber ich würde, wenn ich jetzt da hingehen würde, ich kann nicht stricken, das ist mein Problem, dann würde ich sicherheitshalber gleich was mitbringen. Auch die Nadeln und so, weil jeder hat ja vielleicht auch spezielle und ich kenne mich da nicht so aus. Also, aber ich vermute, dass die meisten, die kommen, es ist ja wirklich sehr gut besucht, dass die auch ihr Strickzeug mitbringen.
Verstehe.
Also jetzt am Dienstag Cine stricken mit Mamma Mia. Und vielleicht wird man eines Tages in ein paar Jahren auch sagen, es gibt Cine stricken mit einem Film über Michael Jackson. Wenn man den Film schaut, strickt man noch ein bisschen. Denn wir wollen jetzt über den Spielfilm über Michael Jackson reden, der selbsternannte King of Pop, vor 17 Jahren verstorben, hat viele Hits gemacht wie Beat It or Bad. Und nun gibt es nach längerer Zeit, es gab einen längeren Produktionsprozess, nun den Film Michael in den Kinos, Regie Antoine Fuqua, der eher für Actionfilme bekannt ist, wie die Equalizer-Trilogie.
Vor allem Training Day war ja
Training Day war sein großer Film.
Auch sein bester.
Und möglicherweise auch sein bester. Vielleicht auch nur sein zweitbester, denn wir wollen ja rauskriegen, wie jetzt nun Rainer Michael geworden ist.
Rainer, du bist ja heute auf Zack.
Ja, wollen mal schauen. Also für die, die gar nichts über Michael Jackson wissen, 1958 geboren und schon relativ früh eigentlich ein Star gewesen. Und der Film erzählt eigentlich den Zeitabschnitt zwischen 1966, als er mit seinen Brüdern und dem Vater vor allen Dingen geübt hat, und dem Jahr 1988, als er mit Bad auf Welttournee war. Aber hier hören wir erstmal einen Ausschnitt aus Michael uns an.
Du bist selbstbewusst. Du bist stark. Du bist schön. Du bist der Größte aller Zeiten.
Ich sag euch mal was. In diesem Leben ist man entweder ein Gewinner oder ein Verlierer. Wollt ihr euer Leben lang im Stahlwerk arbeiten, so wie ich?
Nein, Sir.
Ja, ich ganz sicher nicht. Seid ihr bereit, dafür zu kämpfen?
Ja, Sir.
Das brauche ich etwas lauter. Seid ihr bereit, dafür zu kämpfen?
Ja, Sir.
Bereit, wenn du es bist, Michael.
Weißt du, was ich will?
Du willst der größte Star der Welt sein.
Wir müssen aus Michaels Erfolg Kapital schlagen. Weil die Jackson-Familie die Marke ist. Das ist unsere Coca-Cola. Und wir müssen anfangen zu verkaufen. Ich plane eine internationale Tour. Das hier ist erst der Anfang.
Ich muss nachdenken.
Ja, er muss nachdenken. Er muss nachdenken. Ob er wirklich dann die Tour machen wird, das kann man vorwegnehmen. Er wird sie machen, die Victory Tour 1984. Aber wir wollen